Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, wir loben deinen Namen, weil du uns geliebt hast, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist, um uns zu erlösen, dass wir durch den Glauben an dich Kinder Gottes sein dürfen. Und jetzt dürfen wir in einer neuen Existenz leben. Wir können Kinder Gottes sein, wir haben eine ewige Zukunftsperspektive und können auch unser Leben hier auf dieser Erde aus einer völlig anderen Perspektive leben. Und dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du uns jetzt ermutigst für unser Glaubensleben. Durch dein Reden, durch dein Wort öffne du uns die Herzen und Sinne dafür. Amen. Lobt den Herrn, denn es ist gut, dem Herrn zu singen, so steht es in Psalm 147. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Jeder, der das beherzigt, der kann davon zeugen, dass es gut tut, dass es unserer Seele wohl tut, dem Herrn zu Lob singen. Eine Bekannte von uns, die hat verschiedene Dinge in ihrem Leben, wo schwer sind. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber etwas macht sie in diesem Schweren ganz bewusst, nämlich sie singt Gott Loblieder. Sie besingt die Güte Gottes und das macht etwas mit ihr. Das hilft ihr, eine andere Perspektive in dem Schweren zu haben, wo sie drin ist. Sie hat nämlich den guten, den großen Gott vor Augen. Und das hilft ihr, die schweren Stunden im Leben auch leichter zu nehmen und anders damit umzugehen. Ja, Gott zu leben, das tut gut und das ist unsere Berufung. Aber weil das Lob Gottes uns nicht automatisch immer über die Lippen geht, brauchen wir die Ermahnung und Ermutigung zum Lob Gottes. Der Psalm 103 ist so eine wunderbare Ermutigung. Wir haben miteinander schon die Verse 1 bis 5 angeschaut, wo es darum geht, lobt den Herrn, weil er so viel Gutes an uns getan hat. Vergesst das nicht. Wir haben uns mit dem zweiten Teil beschäftigt, ab Vers 6, wo die große Gnade Gottes besungen wird. Und heute kommen wir zum dritten Teil der Ermutigung zum Lob Gottes. Wir lesen Psalm 103, die Verse 19 bis 22, wo es darum geht, wir wollen Gott loben, weil er der höchste König ist. Psalm 103, die Verse 19 bis 22. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet, und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Was für ein Vorrecht ist das doch, dass wir den lebendigen Gott kennen dürfen, der seinen Thron im Himmel aufgerichtet hat und dessen Herrschaft über alles ist. Warum ist das so ein großes Vorrecht? Das ist so ein großes Vorrecht, diesen König aller Könige zu kennen, weil wir die Machthaber hier auf dieser Erde sehen, wo doch manchmal oder häufig sehr fragwürdig handeln und sich verhalten. Wir fragen uns manchmal, wie soll es mit dieser Welt weitergehen, wenn wir wissen, diese Könige dieser Welt, diese Machthaber, die tun so egozentrisch handeln und auf Eigeninteressen Acht geben. Und wenn wir mitten in dieser Welt jetzt vor Augen haben, es gibt einen Gott, es gibt den König der Könige, auf dessen Wort zu 100% Verlass ist, dessen Handeln nicht fragwürdig ist, sondern dessen Handeln gut und gerecht ist, dann ist das schon ein riesengroßes Vorrecht. Und genau das malt uns der Psalmschreiber David vor Augen. Diesen König, den haben wir. Und darum ist es gut, ihn zu loben. Und dass Gott tatsächlich der König aller Könige, auch über die Machthaber dieser Welt ist, das hat er ja schon bewiesen. Damals zum Beispiel, als das Volk Israel in Ägypten war, unter der Knechtschaft dieses fragwürdigen Herrschers Pharao gelitten hat und die Härte und die Grausamkeit erlebt hat, da hat Gott durch seine mächtige Hand eingegriffen. Er hat gezeigt, ich bin der höchste König, nicht der Pharao. Oder damals hat er es auch gezeigt, als der große König von Babylon, der Nebukadnezar, sich über alles erhoben hat. Was hat Gott gemacht? Er hat den Nebukadnezar gedemütigt, ihn in Wahnsinn geschickt. Und erst als er sich gedemütigt hat, als er anerkannt hat, Gott ist der höchste König, erst dann konnte er wieder rauskommen. Ja, unser Herr ist tatsächlich der Herr aller Herren und König aller Könige. Und jetzt lautet die wunderbare Botschaft der Bibel: Dieser große König ist nicht einfach nur in seinem himmlischen Palast geblieben, auf seinem himmlischen Thron, sondern dieser König ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt, ist als kleines Baby auf die Welt gekommen, Jesus Christus. Und doch zeigte Jesus, als er als Mensch hier auf der Erde war, dass er der höchste König ist. Nämlich, indem er Menschen gesund gemacht hat, indem er Kranke geheilt hat. So hat Jesus gezeigt, ich stehe über den Krankheiten. Er hat sogar Tote auferweckt und er ist auf dem Wasser gegangen. Er hat gezeigt, ich stehe über den Naturgesetzen, denn ich habe der Natur ihre Gesetze gegeben. Deshalb stehe ich über den Naturgesetzen. Das hat Jesus gezeigt. Und das größte Wunder, was Jesus gemacht hat, ist, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Dort am Kreuz hat er den Fürst dieser Welt, den Satan, entmachtet. Und durch sein Erlösungswerk hat Jesus etwas möglich gemacht, nämlich dass wir zu seinem Königreich dazugehören können. Nämlich wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Vergebung der Sünden haben und ihn als unseren Herrn angenommen haben, dann sind wir Teil seines Königsreichs, seiner wunderbaren Königsherrschaft geworden. Wir dürfen den König aller Könige, der ein guter, der ist ein gerechter König ist, wir dürfen ihn als unseren König haben. Und wir dürfen wissen, wir können unter seiner Herrschaft leben. Und jetzt wissen wir als Gläubige noch etwas über diese Königsherrschaft Gottes. Nämlich, Jesus sitzt nun zur Rechten Gottes im Himmel. Aber er wird auch eines Tages wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit und wird dann hier auf der Erde sein Erlösungshandeln vollenden. Er wird dem Bösen eine Gar ausmachen und wird sein Königreich sichtbar aufrichten, weltumspannend. Ein Königreich, wo Frieden und Gerechtigkeit wohnt. Und das tut gut vor Augen zu haben. Wir haben einen König, der im Himmel seinen Thron hat, der König aller Könige ist. Das tut gut, wenn wir nicht nur, wenn wir vor Augen haben, was wir Machthaber auf der Erde das Sagen haben, dass wir vor Augen haben, es gibt einen noch größeren König. Das tut auch uns im ganz persönlichen Leben gut, wenn vielleicht unser Alltag ein bisschen chaotisch ist. Und dies reinkommt und jenes und wir irgendwie unseren Alltag nicht mehr so recht im Griff haben. Zu wissen, da gibt es jemand, der hat alles im Griff. Der ist der König aller Könige, auch über meinen Alltag. Das tut gut vor Augen zu haben. Das tut gut, wenn wir vielleicht an der Arbeitsstelle einen Chef haben, der uns ungerecht behandelt oder der sonst ein bisschen schwierig ist. Das tut gut zu wissen in so einer Situation. Wir haben einen Chef aller Chefs, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und Jesus ist auch dann König, wenn wir vielleicht gesundheitliche Probleme haben und nicht mehr wissen, wie soll es weitergehen und die Ärzte auch ratlos sind und keine Ahnung haben, wie soll man es genau therapieren. Jesus ist und bleibt König über allem und das lasst uns vor Augen haben. Das ist uns Grund, Gott zu loben. Er hat seinen Thron im Himmel aufgerichtet. Und jetzt, wenn wir unseren Predigttext näher betrachten, gerade die Verse 20 und 21, da lesen wir etwas, das etwas merkwürdig ist. Da steht: Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Warum müssen die Engel aufgefordert werden, Gott zu loben? Loben die Engel nicht automatisch Gott? Die sind doch in der himmlischen Welt und haben es nicht so mühsam wie wir hier auf der Erde, oder? Die haben ständig Grund, Gott zu loben. Und warum müssen die Engel aufgefordert werden, die Herrscharen Gottes, ihn zu loben? Offensichtlich haben die Engel auch noch was anderes zu tun, wie das sie nur im himmlischen Bereich sind und Gott loben. Und tatsächlich ist es so, wenn wir die Bibel betrachten, noch an anderen Stellen, da sehen wir, dass Engel verschiedene Aufgaben auszuführen haben und nicht ständig nur mit dem Lob Gottes beschäftigt sind. In Matthäus 18, Vers 10, da lesen wir nämlich davon, dass die Engel Acht haben auf die Gläubigen, das Angesicht von uns Gläubigen, die Engel haben Acht auf uns Gläubige und die verwenden sich für uns, die schauen, wie geht's uns Gläubigen und sind auch um uns her, auch wenn wir sie nicht unbedingt sehen. Und in Hebräer 1, Vers 14, da tut der Hebräerbriefschreiber das ganz explizit sagen. Er sagt, dass die Engel dienstbare Geister Gottes sind, ausgesandt für uns Gläubige. Es ist wunderbar. Es gibt Engel in der unsichtbaren Welt, die auf uns Acht haben und Gott sendet sie aus zu unseren Gunsten. Und das ist etwas Wichtiges für uns, die wir in einer materialistischen Gesellschaft leben, dass wir das vor Augen haben. Es gibt nicht nur das, was vor unseren Augen ist. Es gibt auch die geistliche Welt, die Engel Gottes, die Gott einsetzt zu unseren Gunsten. Und jetzt, wenn wir sehen, Engel sind dienstbare Geister Gottes, da könnten die ja meinen, oh, ich muss hier dienen, ich muss da dienen, ich habe ein bisschen was zu tun, da ein bisschen bewahren und so. Wenn die Engel nicht nur dienstbare Geister Gottes sind, sondern gleichzeitig auch zum Lob Gottes aufgerufen werden, da könnte man auch sagen, die Engel werden dazu aufgefordert, auch mit Freuden irgendeinen Dienst zu tun. Dass sie vor Augen haben, mein Engeldasein ist nicht einfach nur Pflichterfüllung, sondern ich diene dem größten König. Und jetzt will ich meinen Dienst mit Freuden machen, dem höchsten König zu dienen, das ist ein Vorrecht. Und genau das dürfen wir ja auch für uns nehmen. Dient dem Herrn mit Freuden, steht im Psalm 100. Und genau das wollen wir auch tun. Wie die Engel dienstbare Geister Gottes sind, so wollen wir auch unserem Herrn zu Diensten stehen und ihm mit Freuden dienen, weil wir vor Augen haben, wir dienen dem besten König, wo es würdig ist, gelobt zu werden. Aber jetzt gibt es nicht nur die Engel, die ausgesandt sind für uns Gläubige zum Dienst, sondern es gibt noch andere Arten von Engeln. Nämlich es gibt auch die kriegerischen Engel, die kämpfenden Engel. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte in der 2. Könige 6. Da ist der Elisa im Volk Israel, die Aramäer, die führen Krieg gegen Israel und ständig haben sie irgendwie einen Fehltreffer und können die Israeliten nicht besiegen. Und dann werweisen sie, warum ist das so? Und dann mutmaßen sie, wir haben einen Vertreter unter uns, der das den Israeliten immer sagt. Und dann sagt irgendjemand von den Aramäern, wir haben keinen Verräter unter uns, sondern die Israeliten, die haben den Propheten Elisa. Und der weiß, dass Gott sagt ihm das, wie die Sache ist. Und deshalb haben wir da ein Problem. Und dann haben die Aramäer etwas vor. Sie wollen den Elisa gefangen nehmen, belagern die Stadt, wo der Elisa ist. Und der Diener vom Elisa kriegt richtig Angst. Was passiert jetzt mit uns? Und der Elisa ist ganz locker und ruhig und so. Und dann tut der Elisa beten, öffne doch meinem Diener die Augen für die geistliche Realität. Und das Gebet erhört dann Gott. Und was sieht der Diener vom Elisa? Einen ganzen Berg voll feuriger Wagen und feuriger Rosse. Er sieht das Heer der himmlischen Herrscharen, das bei Israel ist, das ist viel größer wie das Heer der Aramäer. Und so konnte er ruhig werden. Es gibt die kriegerischen und kämpferischen Engel Gottes. Übrigens wird es auch schön deutlich im Danielbuch, im Kapitel 10. Da wird von einem Engel, von einem Engelsfürsten Gottes geredet, der mit einem anderen Engelsfürsten von der gegnerischen Seite kämpft und sogar aufgehalten wird. Also da sehen wir, es gibt diese kämpfenden Engel, es gibt diesen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und davon berichtet auch das Neue Testament, ganz bekannt, Epheser 6, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte da in der unsichtbaren Welt. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir vor Augen haben, was in der Offenbarung 19 steht. Da steht nämlich, dass einmal der Herr Jesus wiederkommen wird mit seinen himmlischen Herrscharen. Und dann wird er das Herr von den Bösen, den Antichrist mit seinen Anhängern besiegen. Jesus mit seinen Engeln wird einmal den Bösen besiegen und dann sein Reich aufrichten, wo Frieden und Gerechtigkeit herrschen wird. Auch wenn die kriegerischen bzw. kämpfenden Engel jetzt noch im Kampf stehen, haben sie doch Grund, Gott zu loben. Warum? Weil sie Aussicht haben auf das, was kommen wird, auf den glorreichen Sieg vom Herrn Jesus, unter dessen Anführung sie einmal kämpfen werden und wissen können, wir werden als Sieger vorgehen. Also wenn man so im Kampf drinsteht, da hat man meistens nicht so Freude. Da denkt man, oh, ist ja mühsam ein bisschen zu kämpfen, oder? Aber wenn man weiß, dieser Kampf lohnt sich, ein Sieg steht bevor, dann gibt es enorm Motivation. Und genau deshalb werden auch die himmlischen Herrscharen aufgerufen, lobt den Herrn, weil der Sieg, der kommt noch. Und das dürfen auch wir vor Augen haben in unserem Leben, wo wir in Kämpfen drinstehen, in geistlichen Kämpfen, vielleicht weil wir mit Anfechtungen zu tun haben, mit Anfechtungen von Zweifeln, mit Anfechtungen von Sünde, mit Anfechtungen, weil es einfach so schwer ist. Da dürfen wir vor Augen haben, wir sind auf der Seite vom Sieger. Jesus hat den Sieg. Zu ihm dürfen wir uns wenden und ihn loben. Aber manchmal sind wir auch in dem Kampf drin für die Verbreitung vom Evangelium. Und das ist wirklich Kampf. Das ist nicht eine einfache Sache, Menschen für den Glauben an Jesus zu gewinnen. Manchmal ist es eine sehr langwierige Sache. Aber wir wollen vor Augen haben, wir stehen auf der Seite vom Sieger und wollen dort, wo Entmutigung kommt, uns nicht entmutigen lassen, sondern wir wollen sehen, der Herr Jesus, er hat den letzten Sieg und so wollen wir den uns auferlegten Kampf kämpfen mit einem Loblied auf den Lippen, weil wir sehen, der Sieg, der gehört unserem Herrn. Kommen wir zurück zu unserem Psalmtext und schauen auf den Vers 22. Da können wir noch etwas lesen, nämlich dass nicht nur die Engel zum Lob aufgefordert werden, sondern weiter auch die Schöpfung. Die Schöpfung Gottes wird zum Lob Gottes aufgerufen. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Der Daniel hat berichtet, er konnte ein bisschen übers Nebelmeer gehen und da die wunderbare Herbstlandschaft genießen und so Gott loben. Man kann Gott auch im Nebel loben und danken. Ich habe für mich ein neues Hobby entdeckt, nämlich Pilze sammeln und bin neulich da im Wald gewesen, habe da im Nebel ein paar Pilze versucht zu finden und habe tatsächlich auch welche gefunden, essbare und nicht essbare. Und ich habe ein bisschen recherchiert im Internet. Wisst ihr, wie viele Pilzarten es gibt? Die Forscher wissen selber nicht so genau. Sie haben eine Spanne festgelegt zwischen 2,2 Millionen und 3,8 Millionen Pilzarten. Wahnsinn, oder? Manche Pilze sind für die Medizin von ganz großer Bedeutung. Der Penicillinpilz, der Herr Doktor, der nickt. Also als das Anfang vom letzten Jahrhundert entdeckt wurde, das war grandios. Das Antibiotikum Penicillin ist wegen dem Pilz. Wenn man jetzt schaut, wie viele Pilzarten hat die Wissenschaft überhaupt beschrieben von den 2,2 Millionen oder 3,8 Millionen. Nur etwa 120.000 Pilzarten sind auch wissenschaftlich beschrieben. Also wer gern in der Wissenschaft was leisten will, der kann Pilzforscher werden. Aber ich will nicht so sehr Werbung machen fürs Pilzeforschen, sondern will was anderes uns aufzeigen. Diese Fülle und Kreativität an Pilzarten zeigt uns doch, dass unser Schöpfer viel größer ist wie die Wissenschaft, oder? Er hat nicht nur die Pilzarten erforscht, sondern er hat sie alle erfunden und die Geheimnisse, die noch in den Pilzen sind, auch in sie hineingelegt. Und ab und zu dürfen wir dann auch Pilze sammeln und eine feine Pilzsoße machen und können dann sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und die ganze Schöpfung ist eigentlich durch ihr Dasein ein einziges Lob Gottes. Sicher, nicht immer. Denn die Schöpfung, die muss auch zum Lob Gottes aufgerufen werden. Es gibt auch Dinge in der Schöpfung, wenn wir sie anschauen, die sind nicht gut. Das habe ich beim Pilzesammeln nämlich gemerkt. Da habe ich manche Pilze aufgeschnitten und die sind so madig gewesen, also schon in der Küche und dann musste ich die wegwerfen. Die Pilze waren dem Tod geweiht wegen den Maden und gab es auch noch andere Pilze, die hat der Pilzkontrolleur dann weggeschmissen. Ja, die kannst du nicht essen, die sind giftig. Da bin ich froh und dankbar gewesen für den Pilzkontrolleur. Und dann gab es andere Pilze, die sind von Schnecken zerfressen gewesen, die habe ich erst gar nicht gesammelt. Wir sehen, die Schöpfung ist auch unter dem Fluch der Sünde. Sie ist dem Tod geweiht und mit verschiedenen Umweltkatastrophen oder Dingen, wo nicht gut sind in der Schöpfung, da sehen wir, die Schöpfung ist eine leidende Schöpfung. Und die Schöpfung ist nicht nur zum Lob Gottes da, die Schöpfung, die ist auch da, um aufzuzeigen, wir leben in einer Welt, die unter dem Fluch der Sünde steht. Das sehen wir in ganz verschiedenen Bereichen. Die Vergänglichkeit. Und doch, trotz all dem Leiden, trotz all der Vergänglichkeit, ist der Schöpfung da zum Lob Gottes. Und wie das sein kann, trotz Vergänglichkeit, Dasein zum Lob Gottes, das malt uns Paulus wunderbar vor Augen, nämlich in Römer 8, die Verse 19 bis 22. Ich lese das gerade vor. Die Schöpfung, sagt der Paulus da, kann jetzt schon zum Lob Gottes da sein, weil sie schaut auf den Tag, wo alles anders werden wird. Römer 8, die Verse 19 bis 21. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wie wunderbar wird dieser Tag sein? Das ist der Tag von der Wiederkunft Jesu. Wenn das Erlösungshandeln von Jesus auch die ganze Schöpfung umspannen wird, wenn wir jetzt schon über die schöne Herbstlandschaft staunen können und uns freuen können und zum Lob Gottes animiert werden. Eine Herbstlandschaft, die von der Vergänglichkeit, die vom Tod gezeichnet ist und doch noch diese Schönheit ausstrahlt. Wie schön und herrlich muss das sein, wenn die Schöpfung befreit ist von all der Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Da kann man einfach nur, wird einem das Herz einfach nur übergehen, wenn wir sehen, wie herrlich das sein wird. Im Alten Testament, da gibt es eine Bibelstelle, die das sehr schön bildlich beschreibt, wie dieser Tag der Erlösung aussehen wird. Und zwar steht die in der Jesaja 55, Vers 12. Jesaja 55, Vers 12. Da heißt es, denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden, das betrifft die Gläubigen, die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Also da wird das Lob Gottes nochmal sehr, ob das tatsächlich jetzt wörtlich zu verstehen ist oder bildlich, das lasse ich mal offen. Aber das beschreibt unglaublich, wie die Schöpfung dann auch Gott zujubeln wird, wenn er die Schöpfung von seiner Vergänglichkeit erlöst und sein Erlösungshandeln auch an uns vollenden wird. Der Herr ist König. Das ist Grund für die Engel, Gott zu loben. Der Herr ist König. Das ist Grund für die Schöpfung, Gott zu loben. Der Herr ist König. Das ist auch Grund für uns, Gott zu loben. Und so lautet der Schlusssatz vom Psalm, lobe den Herrn, meine Seele. Genauso wie auch der Eingangssatz vom Psalm heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Es ist ja so, dass wir als Gläubige, genau wie die Engel, zum Gott dienen da sind. dass wir wie die Engel in einem geistlichen Kampf stehen. Aber dieses Dienen, dieses Kämpfen wollen wir ausüben mit einem Loblied auf den Lippen. Warum? Weil wir vor Augen haben, der Herr ist König und er bringt uns zu seinem Sieg. Auch wenn die Vollendung bei uns noch nicht da ist, auch wenn wir noch warten müssen, wollen wir doch den Blick auf den letzten Sieg von Jesus als Ermutigung nehmen, dass wir ihn jetzt schon loben. Loben, nicht nur in unseren Versammlungen mit Liedern, sondern loben können wir Gott auch auf andere Weise. Loben tun wir Gott, indem wir unser Handeln mit unseren Kräften, mit unseren materiellen Mitteln, wo Gott uns anvertraut hat, einsetzen, um Gutes zu tun, um letztendlich Gott zu lehren, um die Güte Gottes bei unseren Mitmenschen bekannt zu machen. So tun wir Gott loben, indem wir mit anderen teilen, indem wir anderen Gutes tun. Gott loben tun wir dadurch, indem wir anderen Menschen von Gottes Güte auch mit unseren Worten bezeugen, indem wir andere Menschen zum Glauben führen und so das Lob Gottes merken. Wir wollen Gott loben, wir wollen da sein zu seiner Verherrlichung. Gott loben in ganz schweren Zeiten des Lebens, das können wir dadurch, indem wir Ja sagen zu Gottes Wegen. Wenn die schweren Zeiten da sind, da kommen uns vielleicht nicht gerade Loblieder über die Lippen. Aber wir können eins tun, wir können Ja sagen zu den Wegen, die Gott uns führt, auch zu den schweren Wegen, indem wir sagen, und Gott ist König über allem. Er ist gerecht, er ist heilig und seine Wege sind heilig. Und drum möchte ich Ja sagen zu seinen Wegen und tue auf die Weise den Herrn loben. Der Herr ist König, lobe den Herrn meine Seele. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Ermutigung durch dein Wort, ganz zu deinem Lob da zu sein. Wir leben in einer Welt, wo manches im Chaos ist, wo manches in Unordnung geraten ist. Aber du bist der Herr aller Herren und König aller Könige und wir wollen da sein, hier in dieser Welt, zu deiner Verherrlichung, zu deinem Lob. Lass uns darauf schauen, dass du im Regiment sitzt. Lass uns darauf schauen, dass du eines Tages den Sieg über alles erringen wirst, über den Bösen, den du schon gerichtet hast, aber der immer noch seine Macht ausübt. Und Herr Jesus, hilf du uns, auf deinen Sieg zu schauen, damit wir dir zu Diensten sein können, zu deiner Verherrlichung in dieser Welt. Amen.